Ich habe euch was mitgebracht. Fangen wir mal mit dem Werbeblock an. Ein kleines Heftchen. Gedanken, die mich stärken. Zum Nach- und Weiterdenken. Geschrieben von Werner Geiger. Es ist nicht die Fortsetzung meines ersten Buches, hat auch nichts mit dem Parkinson in dem Sinne zu tun, dass es über Krankheit wäre, sondern es sind hier eine Durcheinanderansammlung verschiedener Gedanken, Überlegungen oder man könnte sie vielleicht auch Andachten und Gebete nennen. Ich glaube 19 Stück sowas sind es. Da vorne, wer will, darf sich schenken lassen von mir. Wer was geben möchte, kann das, was er geben möchte, in diese Royal Ranger Kasse mit reintun, habe ich mir gerade gedacht. Und wenn einer eine größere Auflage will und braucht, dann ist auch ein kleiner Zettel mit einer Bankverbindung drinnen, dann kann er da, wenn er will, was tun. Aber fühlt euch da frei, es geht hier nicht um Kommerz. Das war der Werbeblock. Kommen wir zu Matthäus Kapitel 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe die Türe zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und dann kommt einer der uns gut bekannten Texte, unser Vater. Dankeschön. Um 11.30 Uhr kommt dann so die Karte, oder? Ich habe das letzte Mal recht kurz gepredigt, da kann ich heute ein wenig länger predigen vielleicht. Bevor wir zu dem Text Vater Unser kommen, hier eine Vorbemerkung, die direkt davor steht. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Mach die Tür zu. Sorg dafür, dass du möglichst nicht gestört wirst. Und da kannst du reden und reden und reden. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Also wenn du betest, ist es die eine Sache. Wenn ihr betet, die Gemeinde zusammen, ist es die andere Sache. Manches gilt gleichermaßen und manches ist vielleicht auch zu beachten, wenn man als Gemeinde betet. Da darf man sich auch manchmal daran erinnern, dass ich nicht viele Worte machen muss, weil der andere möchte ja auch noch ein paar Worte machen. Aber es gibt gute, kurze Gebete, es gibt gute, lange Gebete, es gibt schlechte, kurze Gebete und schlechte, lange. Könnte man vielleicht sagen. Gehen wir zum Vater Unser. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute unser täglich Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn, so geht es dann weiter im Bibeltext, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen euch nicht vergeben. Schon herausfordernde Worte zwischen denen dieses Vaterunser steht. Vorher das Gebet in einem Kämmerlein oder in der Öffentlichkeit, danach etwas über Vergeben und Vergeben haben. Vaterunser. Stell dir vor, du hättest ein Anliegen an unseren Ministerpräsidenten. Wie könnte man das persönlich vorbringen? Du willst es persönlich ihm ins Angesicht sagen, willst seine Reaktion hören, du willst es ihm persönlich sagen. Ich weiß es nicht, ob das überhaupt viel Chancen hat. Wenn, dann bestimmt mit viel Aufwand, Schriftverkehr vorher, Terminabsprache, vielleicht Anliegen prüfen. Ich kann mir vorstellen, dass das Wochen dauert. Ein schwerer Einstieg, die Bitte vor dem Ministerpräsidenten zu bringen. Demgegenüber Vater Unser. Zack, von 0 auf 100. So einfach haben Kinder Gottes den Einstieg zu ihrem Gott zu beten. Vater Unser. Brauchst keine lange Planung, brauchst keine Vorbedingungen oder kaum Vorbedingungen erfüllen. Wir kommen da noch drauf. Du darfst anfangen wie ein Kind zum Vater. Musst nicht lang Honig ums Maul schmieren, musst nicht lang Lobrede machen, sondern du darfst sagen, was du willst. Und so direkt, ganz direkt. Unser Vater. Also die Bedingung ist, dass Gott dein Vater ist. Die Bedingung ist, dass du Kind bist. Wie wird man Kind? Kind wird geboren. Und Jesus sagt zu einem, der danach fragt, wie das so ungefähr geht, du musst von Neuem geboren werden, sagt Jesus. Und der Johannes schreibt in seinem Evangelium, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, seine Namen ihn nicht auf die ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also vielleicht wundert es dich manchmal, warum dein Gebet so stockt oder du kein Gefühl dafür hast. Die Frage ist, bist du schon Kind Gottes? Nimm ihn auf in dein Leben, komm ans Kreuz, wo Jesus den Weg gebahnt hat, wo Jesus für uns die Schuld gesühnt hat, damit er uns vergeben kann. Und durch Vergebung darfst du zum Neuen geboren werden. Der Geist Gottes kann dich erfüllen, wenn du ihn einlässt, Buße tust und deinem Leben diese neue Richtung des Evangeliums gibst. So einfach darfst du dann von Stund an zu deinem Vater im Himmel kommen und ihm alles sagen, was dich bewegt. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Wie ich Kind war, war mein Vater viel unterwegs. Manchmal tagelang und wir haben dann manchmal schon sehnlich gewartet auf ihn. Aber er war nicht zu Hause, er war weg. Vater im Himmel. Ist es nicht für uns auch wie eine Erklärung, Vater, du bist weit weg, im Himmel. Und so kann es uns tatsächlich gehen, dass wir vom Gefühl her gar nicht spüren, weil wir nicht sehen, weil wir nicht direkt dran sind, menschlich, dass wir vom Gefühl her gar nicht fühlen, diesen Vater. Vater im Himmel, ja, er ist im Himmel. So sagt es die Bibel hier, dass uns Jesus lehrt zu beten. Und sei dir doch in deinem Gebet bewusst, auch wenn du ihn nicht fühlst, wenn du ihn nicht spürst. Aber wenn er dein Vater ist, dann darfst du dich ihm anvertrauen. Und vielleicht ist es nur so eine Sache, dass eigentlich nur das Licht aus ist und du nicht siehst, dass er da ist, aber in Wirklichkeit ist er sehr nahe. Und selbst wenn du ihn nicht spürst und du denkst, er ist weit weg, darfst du beten. Und dann darfst du aber auch dran denken, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dass Gott allgegenwärtig ist und er also doch da ist, bloß unsere Sinne es manchmal nicht wahrnehmen. Hab Mut, weiter zu beten, auch wenn du es nicht fühlst und spürst. Ist ja sowieso ein bisschen komisch für uns, zu jemandem zu beten oder zu jemandem zu reden, der nicht da ist. Denken wir, wenn das jemand sieht, der denkt, ich führe Selbstgespräche, ich bin nicht mehr ganz dicht oder wie auch immer. Scher dich nicht drum, Gott ist alle Zeit bei dir, wenn du sein Kind bist. Das ist nämlich auch gut, dass er im Himmel ist. Das gibt dem Gebet eine himmlische Dynamik. Ja, jeder, der von euch, den ich hier spüre und den jetzt mit mir ist, der hat eine ganz begrenzte Möglichkeit, auf mich zu reagieren und ich auf ihn. Aber Vater im Himmel, unser Vater im Himmel, das gibt unserem Gebet eine Dynamik, das finden wir ein bisschen in Offenbarung 5 und in Offenbarung 8. Ich lese da mal auszugsweise zum Beispiel aus Offenbarung 5, Vers 8. Da fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Hier wird eine Szene im Himmel beschrieben, in der Machtzentrale, wo die Geschicke der Welt und des ganzen Universums entschieden werden. Wo Gott ist, im Himmel, wo er mit seiner Macht regiert. Und hier sehen wir, dass Gebete der Heiligen, so werden wir hier aufgeklärt, Räucherwerk dort im Heiligtum sind. In der Gegenwart Gottes, in der absoluten Nähe Gottes, in der, wo die Ältesten und andere Wesen, die hier beschrieben werden, in Ehrfurcht vor Gott stehen, weil sie so erstaunt und angetan sind von dieser Macht und Kraft und Autorität Gottes. Unser Gebet hat himmlische Dynamik, wenn es zum Vater im Himmel kommt. In Offenbarung 8, Vers 3 bis 5 können wir dann noch erfahren, dass das ist, wie wenn dieser Engel unsere Gebete mit diesem Räucherwerk vor Gott vermischt und diese Vermischung unseren Gebeten eine Kraft geben. Ihr könnt es nachlesen, Offenbarung 8, Vers 3 und folgende. Und da merken wir, dass unser Gebet übermenschlich wird, dass unser Gebet göttlich wird, dass unser Gebet was ganz anderes ist, wie eine Rede halten oder eine Fürbitte vortragen. Unser Gebet zum Vater im Himmel geht in die höchste Machtzentrale. Da muss ich nicht warten, bis der Ministerpräsident mal herkommt, sondern da kann ich ins Kanzleramt, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es passt dann mit dem Minister nicht mehr, gell? Komme ich an den Regierungssitz, an die Machtzentrale. Unser Gebet. Und dann, wenn wir diese Offenbarung Verse lesen, Offenbarung 8, dann schleudert der Engel dieses Räucherfass zurück auf die Erde. Gebete, die vor unseren Gott im Himmel kommen, vor unserem Vater im Himmel und von ihm gefüllt werden, aufgeladen werden und dann zurückkommen auf die Erde, sind ganz was anderes wie Gebete, die auf dieser Ebene hier bleiben, auf unserer menschlichen Ebene. Das sollten wir dann trotzdem sagen, dann ist es auch mal nicht verkehrt, wenn ich ihn nicht spüre. Wichtig ist, es ist so. Auch wenn ich ihn nicht spüre, seine Macht kann vielleicht sogar umso größer sein. Dauert manchmal auch ein bisschen, bis ich die Antwort sehe, aber halten wir fest, Vater im Himmel ist nicht nur eine Erinnerung, dass er mein Vater ist, ich sein Kind bin. Ist nicht nur eine Erinnerung, dass er manchmal vielleicht auch nicht so gefühlt wird von mir. Es ist eine Erinnerung, dass mein Gebet an den Herrn aller Herren geht, an den Mächtigen, an den Sieger, an den großen Gott. Geheiligt werde dein Name. Geht es dann weiter im Vater unser. Das mit dem Heilig ist so eine Sache. Ne? Was ist heilig? Machen wir es mal ganz menschlich. Ich denke, viele und die meisten von uns kennen diese Redewendung, das ist mir heilig. Und wer diese Redewendung kennt, ich glaube, der hat schon ein ganz gutes Gespür. Das ist mir heilig. Das halte ich für was Besonderes. Dem gebe ich Schutz. Auf das lasse ich nichts kommen. Das möchte ich unbedingt bewahren. Das ist mir heilig. Und wenn wir hier beten, geheiligt werde dein Name, dann darf das unserem Herzen entsprechen und unserer Frömmigkeit entsprechen, unserem Lebensstil entsprechen. Gott, sein Name, allein schon sein Name und alles, was dahinter steht, ist mir heilig, ist mir was Besonderes, ist mir was Wertvolles. Das lasse ich mir nicht nehmen, dafür kämpfe ich, darauf passe ich auf. Ich achte darauf, dass ich den Anschluss nicht verliere, dass mir dieses kostbare Geschenk nicht verloren geht. Geheiligt werde dein Name. Das ist das erste Gebetsanliegen in diesem Gebet. Und das erste ist manchmal das Wichtigste, das Dringendste. Es ist wichtig für uns. Und es sollte uns wichtig sein, dass der Name Gottes geheiligt wird. Wie reden wir von ihm? Was denken wir von ihm? Was lassen wir vielleicht auch zu, dass über ihn geredet wird? Was bewegt mich? Ist es er oder sind es seine Gaben? Geheiligt werde dein Name. Das darf uns auch ein Gebetsziel sein, dass die Welt diesen Namen ehrt, dass die Politik diesen Namen ehrt, aber angefangen, dass ich diesen Namen ehre, achte, schätze und dass meine Gedanken bei ihm sind. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Merken wir was? Dein. Wenn ich eine Schablone oder so einen Filter über mein Gebet lege und dieser Filter in Themen aufsplitten würde, mein Gebet, wofür ich bete, und vielleicht meine Motive noch, warum ich bete, dann würde wahrscheinlich hier stehen, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Versteht ihr? Ganz wertfrei mal, ich darf beten für meine Angelegenheiten. Aber Gebet ist mehr wie das Vorbringen eines Wunschzettels meiner persönlichen Bedürfnisse. Bitte betet für euch, betet für euch selbst, dass sein Wille in euch geschieht, dass er euch zunehmen lässt im Glauben, dass er euch betet auch für die Nöte um Leib, Seele und Geist. Aber lasst uns bewusst sein, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten und dass Gott die Welt liebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben. Und es kann sogar so weit gehen, dass Gott, weil er den anderen liebt, der verloren geht, vielleicht auch mal mich verlassen muss, wie Jesus dieses Gleichnis vom Hirten erzählt, der sein Schaf sucht, was sich entfernt hat, und er lässt die anderen Schafe, diese Hirte, und geht diesem einen Schaf nach. Das kann sogar mal sein, dass ich mich vielleicht zurückversetzt fühle. Oder vielleicht braucht er mich auch und sendet mich wie einen der Propheten, die manchmal auch als Märtyrer endeten. Und so kann es sein, dass Dinge mir geschehen im Reich Gottes, um seines Namens willen, um seines Reiches willen, die mir gar nicht so gefallen, aber die diesem Gedanken, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, entsprechen. Gemeinde. Gemeinde darf beten, dein Reich, dein Wille, dein Name. Und die Gemeinde darf dann denken, Vater unser, unser Vater, das ist eine Gemeinschaft, nicht mein Vater, sondern unser Vater, eine Gemeinde darf dran denken, der andere ist auch Kind des Vaters, der andere, den anderen darf ich vor Gott bringen, für den anderen darf ich beten. Gib uns heute unser täglich Brot. Wer von uns betet das schon? Wir danken für das täglich Brot, oft noch, weil es täglich ist, ist es normal geworden. Und wir vergessen, wenn es nicht normal wäre, wäre es ganz schnell ein Gebetsanliegen, wenn wir kein Brot hätten. Aber es ist normal, es ist Standard für uns. Und so gibt es viele Dinge, die sind uns gar nicht bewusst, dass sie ein Geschenk Gottes sind. Eigentlich eine Gebetserhörung für etwas, was wir nie haben beten, brauchen. Und Gott hat es schon erhört. Wie es auch vorher steht, der Vater weiß, was wir bedürfen. Unser täglich Brot gib uns heute. Das kann auch bedeuten, Herr, schärf uns die Sinne, dass wir das nicht übersehen, dass die Normalitäten, die Täglichkeiten, die wir erfahren, nicht für uns so normal werden, dass sie selbstverständlich und undankbar von uns genommen werden, sondern dankbar. Und unser täglich Brot gib uns heute, auch das, was für meinen persönlichen Bedarf ist, wird gebetet, aber relativ kurz. Das ist ein Augenblick nur, wie uns Jesus hier lehrt zu beten. Unser täglich Brot gib uns heute für dieses menschliche, leibliche, hat er hier gar nicht so viel Zeit vorgesehen scheinbar. Im Kämmerchen darfst du beten, da denk dran, so viel. Aber hier, das soll uns vielleicht auch dahin führen. Der Vater weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten. Als Jesus seine Jünger lehrt zum Beten, sagt er auch mal, ihr könnt doch zum Vater bitten, der Vater selbst hat euch lieb. Unser Gott ist der, der auch unseren Hunger stillt, der für unsere Bedürfnisse dasteht. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. So dürfen wir auch beten, Herr, wir brauchen zum Leben hier, zum geistlichen Leben, mehr wie Lebensmittel zum Existieren. Wir brauchen Lebensmittel zum Überleben, zum geistlichen Leben. Wir brauchen mehr wie dieses täglich Brot, das vom Bäcker gebacken wir früh kaufen können. Wir brauchen mehr, wir brauchen Dinge, die von dir kommen, Gott. Dein geistliches Leben profitiert von dem Wort Gottes, wenn du es aufnimmst, wenn du es erlebst, wenn es dich durchdringt. Dein geistliches Leben profitiert davon, wie mein leibliches Leben von dem Brot aus Getreide profitiert. Wir brauchen es als Grundnahrungsmittel. Als Grundnahrungsmittel unserer Seele brauchen wir die Worte Gottes auch. So lasst uns daran denken, für die geistlichen Dinge zu beten. Und für die normalen Dinge dankbar zu sein. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Haben wir? Das ist vielleicht eine der herausforderndsten Wahrheiten hier in diesem Text für uns. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Vergebung ist für uns das A und O, ganz wichtig. Damit wir unser Ziel erreichen, damit wir den Himmel erreichen. Und hier die Bitte im Gebet, vergib uns unsere Schuld. Schön, bis hierher. Aber wie auch wir vergeben. Wie hast du denn deinem Nächsten vergeben? Oder hast du ihm vergeben? Nach dem Vaterunser stehen ja diese herausfordernden Verse, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jetzt hör gut zu, damit du dich nicht in Seelenqualen stürzen lässt, weil ich dir aufrede, du hast nicht vergeben. Was ist denn vergeben? Das ist eine ganz nüchterne Sache. Und manche denken auch hier wieder vom Gefühl her. Aber es hat gar nicht so viel mit Gefühl zu tun. Ich will euch erklären, was Vergebung ist, zumindest vom Wesen, vom Grundsätzlichen her. Da gab es einen Kain, der hat seinen Bruder umgebracht. Der war ein Mörder. Und dann heißt es in 1. Mose 4, Vers 15, ihr könnt es im Zusammenhang später lesen, darum jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht erschlüge, wer irgend ihn fände. Also wenn dann später das Gesetz kommt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann wäre doch hier, Kain hat seinen Bruder ermordet, also wird er ermordet. Aber hier sagt Gott, nein, dieser Mörder steht unter meinem Schutz. Ich mache ein Zeichen an ihm noch, damit es jeder weiß. Ich werde denjenigen richten, der diesen Kain richtet. Der Inhalt dabei, Gott hat uns unter seinen Schutz gestellt, unter seine Gerichtsbarkeit. Wenn dich, wenn mich ein Mensch angeht, schuldig wird an mir, dann lädt er damit eigentlich das Gericht Gottes auf sich. Und Gott, der gerechte Gott, hat eigentlich zugesagt, hier als beispielhaft, ich schütze euch und ich werde rächen, wer sich an euch vergeht. Das ist das Normale, dass Gott ins Gericht zieht, wer an unschuldig wird. Aber jetzt kommt das große Aber. Micha 7, Vers 18. Wo ist ein Gott wie du? Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, denn er hat Gefallen an Güte. Gott möchte Gnade geben, Gott möchte begnadigen, Gott möchte nicht die Schuld strafen und sühnen und verdammen müssen an dir, sondern er möchte Gnade und Güte an dir und auch an meinen Widersachern, an meinen Feinden. Ja, das ist hart, ne? Auch an denen möchte er Gnade erweisen. Und Gott möchte, ich möchte so einfach sagen, so stelle ich mir das auch vor, er möchte nicht, dass er den Menschen richten muss, weil er an mir schuldig geworden ist, sondern er möchte Werner sagen, vergib den, dann brauche ich ihn nicht richten. Und Gott liebt es, wenn er den nicht richten braucht. Gott möchte nicht verdammen, sondern er möchte retten in erster Linie. Und wenn du demjenigen vergibst, der an dir schuldig geworden ist, dann heißt das eigentlich, dann die Herausforderung hier, sprich ihn frei, setz ihn frei. Sage dem Richter Gott, Gott, du brauchst ihn nicht richten. Ich verzichte auf dieses, dass du ihn richtest und bestrafst wegen mir. Wenn wir die Anklage zurückziehen, wenn wir die Strafverfolgung, also wenn wir auf die Strafverfolgung verzichten, dann ist das vergeben. Das ist ganz nüchtern, ganz sachlich. Das ist so wenig gefühlsbetont, dass es sogar so sein kann, dass du immer noch schlecht fühlst dich. Weil der schmerzt ja, was der andere dir zugefügt hat. Als Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen. Und als Stephanus bei der Steinigung sagt, vergib ihnen. Da haben die immer noch gefühlt. Der Stephanus hat immer noch die Schmerzen gespürt, die einschlagenden Steine auf ihn verursacht haben. Jesus hat immer noch an den Nägeln am Kreuz gehangen und die Schmerzen der Kreuzigung gehabt. Aber er sagt, vergib. Und wenn du vergibst, heißt es nicht, dass damit alle Gefühle in Ordnung sind, dass du nichts mehr fühlst. Nein, du kannst vergeben haben und immer noch Schmerzen haben. Vielleicht löst es sogar die Schmerzen aus, wenn du denjenigen siehst, der dir schuldig geworden ist. Aber grundsätzlich so sachlich, so nüchtern. Und dann heißt Vergebung auch nicht für unschuldig erklären, die Schuld leugnen, so tun, wie wenn der andere nicht schuldig geworden wäre, sondern Vergebung kann sogar heißen, ich rechne auf. Ich liste auf, was der andere mir schuldig geworden ist und dann sehe ich, aha, so und so viel. Bei mir war neulich der Kfz-Sachverständige, hat mein Auto aufgelistet oder angeschaut, total Schaden. Aber dann wussten wir, was Sache ist. Eine Versicherung und der Aufkäufer des Totalschadens, eine klare Fakten genannt, das kriege ich. Und so war es gewesen. Ganz sachlich, ganz nüchtern, egal was ich dabei gefühlt habe. Ja, und die Bibel erzählt von einem Gleichnis, wo ein König einen Knecht ruft und sagt, du bist mir was schuldig, komm, wir listen mal auf. Wir zählen mal auf und dann macht der König, holt die Sachen raus und dann kommt eine Liste zusammen und stellen fest, dass dieser Knecht so viel schuldet seinem König, dass er das nie hätte mehr bezahlen können aus eigener Leistung. Und dann sagt der König, erlasse ich dir. Und der Knecht geht frisch und frei hinaus. Viele von uns wissen, wie es weitergeht. Er findet einen anderen, der ihm was schuldig war. Und jetzt kommt die Frage, vergibt er oder vergibt er nicht? Auch da wird aufgerechnet, so viel wie er schuldig ist. Eine Kleinigkeit, aber er vergibt nicht. Und dann kommt der König und sagt, Bürschchen, Bürschchen, komm zurück. Jetzt musst du auch bezahlen. So ungefähr. Ich will damit sagen, oder ich sage aus meinem Leben, es gab mindestens eine solche Geschichte, die war so krass, da habe ich aufgelistet, da habe ich mich hingesetzt, habe durchgeschaut, was ist eigentlich der andere alles an mir schuldig und welche Nachteile hatte ich dadurch. Und ich glaube, ich kann sagen, ich bin in dieser Sache so beschädigt worden, dass es bis zu meinem Lebensende mich verfolgt und der Schaden sogar ein Stück weit da sein wird. Aber ich habe dem vergeben. Mein Gott braucht den Menschen, den das betrifft, nicht zur Rechenschaft deswegen ziehen. Und wisst ihr was? Ich glaube, damit habe ich meinem Gott eine Riesenfreude gemacht. Weil Gott liebt es, zu vergeben, zu begnadigen und nicht zu verdammen. Und dann lasst mich so naiv sagen, ich glaube, Gott sagt so ungefähr, Werner, danke, damit hast du mir eine große Freude gemacht. Und es freut mich auch. Und also wir dürfen Vergebung nicht falsch verstehen, die Gefühle können trotzdem noch da sein. Es ist eine Entscheidung, eine rechtliche, eine Entscheidung, eine Willensentscheidung, will ich vergeben? Will ich, dass den Menschen, der mir schuldig geworden ist, von Gott gerichtet wird und der die Strafe Gottes dafür erfahren muss? Oder sage ich, ach, da kann ich darauf verzichten. Hab Mut zu vergeben. Es wird dir nicht schaden. Vielleicht wird dich verändern und den einen oder anderen Beule vielleicht bleiben und Schönheitsfehler mag sein, aber im Endeffekt tust du Gott damit einen Dienst der Freude und für dich einen Dienst der Erleichterung. Vergebung ist nicht für harmlos erklären, Schuld leugnen oder keine Auswirkungen mehr spüren, sondern Vergebung ist diese Entscheidung. Und das kann vielleicht der erste Schritt sein zu dem, was andere dir sagen wollen. Ja, wenn du vergeben hast, vergisst du auch. Oder wenn du vergeben hast, fühlst du nichts mehr. Dann schmerzt nicht mehr. Vielleicht kommt es irgendwann. Aber das sind nicht die Kennzeichen, dass Vergebung schon geschehen sein kann, dass du vergeben hast. Das Vater unser geht weiter, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, führt Gott in Versuchung. Jakobusbrief sagt uns, dass Gott niemand versucht, sondern unsere eigene Lust, unser eigenes Fleisch. Oder an anderer Stelle erfahren wir, dass der Teufel umhergeht und versucht. Ich kann mir diese Aussage dieses Gebets endzeitlich erklären. Wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt oder in der letzten Zeit eben, viel Trübsal sein wird, Versuchung. Und Jesus lehrt auch mal und sagt mal, bitte, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen. Also wenn wir hier in die Endzeit-Theologie hineinschauen, was die Bibel über Endzeit und Wiederkunft Jesu und Entrückung und so weiter sagt, da tun sich mir hier Möglichkeiten auf, diesen Satz zu verstehen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dass wir nicht durch diese schlimmste Zeit, durch harte Zeiten nicht durchgehen müssen, sondern davor bewahrt bleiben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Man weiß, jetzt ist bald zu Ende, jetzt können wir uns bald wieder hinsetzen. Gell? Nee, bei mir macht es, manchmal geht es mir so, wenn dieser Ausspruch kommt, am Ende dieses Vaterunser, wie wenn es mich vom Sessel hochhebt, wie wenn es mich erhebt, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und da kann ich es vielleicht noch nicht einmal so richtig erklären, was meint denn das jetzt, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber dann habe ich gesehen, da steht ja, denn dein ist das Reich. Das ist eine Begründung, denn es gibt einen Grund an. Und das ganze Gebet, was mich Jesus lehrt, das Beten, hat einen Grund, hat ein Fundament, hat eine Veranlassung. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit ist unseres Gottes. In Ewigkeit. Amen. Was macht das mit unserem Gebet, wenn wir unter unserem Gebet sagen können, zu dem wir beten, dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und das ist auch noch ewig. Das erhebt uns doch, oder? Steht doch mit mir mal auf. Herr, wir preisen dich, denn nicht die Regenten dieser Welt, die uns hier Angst oder Hoffnung machen, die meinen, die Angelegenheiten vielleicht regeln zu können. Auch nicht Krankheiten, Nöte und andere Dinge sind das, was in Ewigkeit bleibt, sondern du, unser Gott, bleibst in Ewigkeit. Du, unser Gott, bleibst in Ewigkeit und dein ist das Reich und du wirst dein Reich herbeiführen. Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist ist dein Reich. Dein Reich ist voll von der Kraft des Heiligen Geistes, voll von Herrlichkeit und das in Ewigkeit. Und dafür, das ist unser Grund und das ist unser Vorrecht, dass wir zu dir so beten dürfen, mit unseren Anliegen, mit den Anliegen anderer Dinge, dich ehren dürfen, der du in Ewigkeit Herrlichkeit schenkst. Amen. Amen.